Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 2. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, wo er herkam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus fängt an, und ausgerechnet mit einer Hochzeit fängt er an. Mit einer Hochzeit wird er auch aufhören, sagt das Neue Testament. Offenbarung 19. Da steht, die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Lamm ist da eine Bezeichnung für Jesus, der die Sünde der Welt getragen hat. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und die Braut, die Gemeinde, hat sich bereit gemacht. Und selig ist zu gratulieren, ist denen, die zum Hochzeitsmahl berufen sind. Und das ist kein Zufall, sondern hat seine Bedeutung, eine Hochzeit am Anfang und am Ende. Es geht im Johannesevangelium nicht zuerst um äußere Dinge. Johannes war ein Prophet. Das heißt, er sah durch, er sah dahinter, er sah durch das Äußere hindurch auf das Eigentliche. Er sah von Gott her auf das, was auf der Erde geschah, und konnte es vom Himmel her erklären und deuten. Und so zeigt er uns, wie in äußeren Dingen geistliche Vorgänge zu sehen sind. Und wie durch Jesus in unsere Zeit schon Ewigkeit, Herrlichkeit hineinleuchtet. Es geht nicht um Jesus als Zutat für Hochzeitsfeiern, um die Feierlichkeit und die Stimmung zu heben, sondern darum, dass das mit Gott und Mensch wieder stimmig wird. Hochzeit ist ja das, wo zusammenkommt, was zusammengehört, Mann und Frau natürlich, die nun verbindlich zusammengehören. In der prophetischen Sprache der Bibel bedeutet Hochzeit oft Gott und Mensch oder Gott und sein Volk. Jesus und seine Gemeinde kommen nun endlich zusammen, gehören nun endlich verbindlich und für immer zusammen. Gott kommt endlich zum Ziel. Und davon leuchtet schon vieles in der Hochzeit zu Kana zeichenhaft auf. Also Jesus ist auf einer Hochzeit. Er nimmt teil am Leben der Menschen, an ihren Freuden und auch an ihren Nöten. Das möchte er übrigens immer. Und da mittendrin, mitten im Gewühle, offenbart er, das heißt macht sichtbar, seine Herrlichkeit, seinen göttlichen Lichtglanz. Aber nur wenige haben Augen dafür. Nur wenige sehen es. Nur wenige vertrauen ihm ganz, nämlich seine Jünger. Die anderen feiern einfach nur. Können wir es sehen? Können wir dahinter sehen? Zum Beispiel, Gottes Herrlichkeit zeigt sich in der menschlichen Verlegenheit. Ist ja peinlich, Wein ausgegangen zu einer Hochzeit. Mangel. Unsere Verlegenheiten, Gottes Gelegenheiten. Allerdings nicht automatisch, sondern die Herrlichkeit Gottes leuchtet dort auf, wo Menschen ihm ihre Not, ihren Mangel, ihre Verlegenheit sagen. So wie es Maria gemacht hat. Sie haben keinen Wein mehr. Jesus reagiert nicht gleich, beziehungsweise nicht ganz freundlich, um es freundlich zu sagen. Er weist seine Mutter erst einmal zurück, und zwar sehr grob. Was haben ich und du miteinander zu schaffen? Meine Angelegenheiten, deine Angelegenheiten sind nicht meine und meine sind nicht deine. Das geht dich überhaupt nichts an, Frau, nicht Mutter, Frau. Maria ist nicht eingeschnappt und beleidigt, das spricht für sie. Sie akzeptiert das, aber bleibt trotzdem dran. Sie hält an ihrem Glauben fest und lässt sich nicht entmutigen, sondern sagt seinen Dienern, was er euch sagt, das tut. Übrigens das letzte Wort, das wir von Maria lesen. Sollten wir uns dran halten, was er, Jesus, euch sagt, das tut. Er wird handeln. Handelt ihr nach seinem Wort. Merken wir, es ist nicht unsere Sache, Jesus Vorschriften zu machen, sondern das zu tun, was er sagt. Und das im Glauben. In dem Glauben, der fest bleibt, und in dem Glauben, der nach den Worten von Jesus erst einmal handelt. Auch wenn zunächst dabei nichts geschieht, scheinbar. Schließlich zeigt Jesus seine Herrlichkeit nicht, wann Menschen wollen, sondern wann er will. Es gibt so etwas wie göttliche Zeitpunkte. Und da geht es nicht nach unserer Uhr oder nach unserer Meinung. Da geht es nicht nach unserem Kalender. Und schon diese wenigen Stichworte zeigen wohl, wie viel dieser Geschichte von Johannes 2 deutlich wird, aufgezeigt wird, aufleuchtet. Sie ist ein prophetisches Zeichen. Das heißt, sie weist auf etwas hin. Ich möchte es mal vergleichen mit Verkehrszeichen. Also so ein Verkehrszeichen, da geht es ja nicht zuallererst um Material und Farbe und Form, obwohl die wichtig sind. Aber das Verkehrszeichen, auch Material, Farbe und Form, zeigen nur an, was dort geschieht oder geschehen sollte. Das Verkehrszeichen ist wirklich da, aber es ist nicht das Eigentliche. Es will zum Eigentlichen helfen und führen. Die Geschichte mit dieser Verwandlung von Wasser zu Wein hat zwar stattgefunden, aber sie ist jetzt keine Gebrauchsanweisung für fromme Gastwirte. Sie ist auch keine Gebrauchsanweisung dafür, wie man effektiv und billig guten Wein produzieren kann. Sondern sie ist Zeichen und Hinweis auf Dinge, die geschehen werden oder die mit dem Kommen von Jesus schon geschehen sind. Sie zeigt etwas davon, wie Gott wirkt und was dabei zu beachten ist. Einiges ist schon angeklungen. Ich möchte vom Wochenspruch des Sonntags her noch auf zwei Punkte näher hinweisen. Der Wochenspruch aus Johannes 1, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das sind also zwei verschiedene Zeitabschnitte in Gottes Heilsgeschichte mit uns Menschen. Und die Hochzeit zu Kana zeigt unter anderem prophetisch Folgendes. Die Zeit des Gesetzes ist vorbei. Die Zeit des Evangeliums und der Freude ist angebrochen. Und das Zweite, die Zeit der Verheißung ist vorüber, wo nur etwas versprochen wurde. Die Zeit der Erfüllung hat begonnen. Bei prophetischer Rede in der Bibel oder auch prophetischer Handlung, wie wir es hier haben, sind äußere Dinge, die ablaufen oder gezeigt oder gesagt werden, Bilder, die man übersetzen muss. Und zwar nicht willkürlich, sondern nach dem Schlüssel, den die Bibel selber an die Hand gibt. Da stehen in diesem jüdischen Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Die gab es in jedem Haus in Israel. Und die hatten so ein Fassungsvermögen von 80 bis 120 Liter. Das war schon einiges. Und die mussten gefüllt werden. Sie dienten zur kultischen Reinigung, zur Reinigung von der Sünde. Der Jude wollte die Sünde nicht von der Straße mit in sein Haus nehmen. Deshalb unterzog er seine Füße, wenn er rein ist, einer Waschung mit diesem Wasser in den Krügen. Er wollte seine Sünde auch nicht mit an den Tisch nehmen. Und deshalb wusch er sich vor dem Essen die Hände. Das ist zwar alles auch für die Hygiene gut, wie wir heute wissen, aber eigentlich ging es da um Reinigung von Schuld. Und wir sollten das nicht verachten, sondern uns vielleicht eher fragen, ist uns das auch noch ein Anliegen? Ist uns das noch ein Anliegen, dass die Sünde nicht mit in unser Haus kommt? Oder dass die Sünde nicht mit an unseren Esstisch kommt? Dass wir das vorher abgelegt haben? Was tun wir dafür? Auf der anderen Seite ist völlig klar, Wasser reinigt zwar vom äußeren Schmutz, aber nicht von dem inneren Schmutz, der ja viel gefährlicher ist, weil er ewige Folgen hat. Es gibt ja diese Innenweltverschmutzung durch die Sünde, die uns den Tod bringt, die tödlich ist. Aber wirkliche Vergebung gibt es so nicht, dass ich Hände und Füße wasche. Steinerne Krüge, wie steinerne Tafeln, Gesetz. Hinweis auf das Gesetz also. Das Gesetz zeigt zwar auf, was richtig und was falsch ist, aber das Gesetz ändert doch die Menschen noch nicht. Es stellt nur die Diagnose. Aber es macht uns doch nicht neu. Und die Zahl 6 ist in der Bibel immer die Zahl des Menschen. Er wurde am 6. Tag geschaffen. 6 steinerne Krüge, also die menschliche Anstrengung, das Gesetz zu erfüllen und so rein zu werden, vor Gott rein dazustehen. Es ist zwar richtig, dass wir das unsere tun, mit unseren Möglichkeiten, keine Frage, aber genauso klar ist auch und muss klar sein, menschliche Anstrengung bringt noch keine göttlichen Ergebnisse. Menschliche Wege führen nicht zu göttlichen Zielen. Wir können uns nicht selber vergeben oder reinigen. Wir können uns auch nicht selber so ändern und erneuern, dass wir so werden, dass Gott Freude dran hat, dass wir so werden, wie Gott uns haben will. Das kriegen wir nicht hin. Trotz aller frommen Mühe nicht. Das kann nur Jesus, wenn er in diese irdenen Gefäße auch in uns hineinkommt. Er ist der Weinstock, wird er später sagen, und wir sind die Reben, wo der Wein hineinkommt. Er, der Wein. Wir können da ruhig ans Abendmahl auch denken. In Brot und Wein kommt Jesus zu uns. Durch ihn und nur durch ihn bekommen wir Vergebung. Und durch ihn und nur durch ihn kann unser Leben so neu werden, dass Gott wirklich Freude dran hat und dass auch wir zur Freude Gottes finden. Wein heißt Freude. Also nicht äußere Regelungen, sondern innere Verwandlung, die nach außen dringt, das bringt Jesus. Die Zeit des Evangeliums und der Freude ist angebrochen. Deshalb Hochzeit, deshalb Wasser zu Wein. Seit Jesus gibt es wirklich Reinigung von Sünden und Erneuerung des Menschen. Und das hängt mit dem zweiten nun zusammen. Die Zeit der Verheißung, der bloßen Ankündigungen ist vorüber und die Zeit der Erfüllung hat begonnen. Jesus erfüllt, was Gott durch die Propheten angekündigt hat. Das lesen wir besonders im Matthäus-Evangelium. Wenn Sie da anfangen, Jesus wurde in Bethlehem geboren, um zu erfüllen, was bei Micha steht. Er ging nach Ägypten und kam wieder zurück, um zu erfüllen, was Hosea sagt. Er kam nach Nazareth, damit erfüllt werde, was gesagt ist durch den Propheten. Und so geht es weiter bis zur Kreuzigung und Auferstehung. Das ganze Leben von Jesus ist Erfüllung von Verheißungen der Propheten. Die Zeit der Erfüllung ist gekommen. Die Krüge wurden bis oben hin gefüllt, bis zum Rand. Aber Jesus erfüllt nicht nur alles, sondern alle, die an ihn glauben, die sich ihm angeloben, ihm anvertrauen. Er erfüllt sie mit sich selber durch den Heiligen Geist. Er ist der Weinstock, wir die Reben, damit er uns sein Leben zufließen lässt. Vielleicht haben Sie das im Hinterkopf zu Pfingsten, als die Jünger mit Heiligem Geist erfüllt wurden. Da sagten die Spötter, die sind ja voll von süßem Wein. Erfüllt bis oben hin, ist wieder rausblubbert mit süßem Wein. Und das ist kein Zufall, dass Sie das sagen. Sie wissen gar nicht, was Sie sagen. Manchmal sagt man etwas, was einem selber nicht klar ist. So wie später im Johannesevangelium der Mörder Kaiphas unbewusst eine Prophetie ausspricht, indem er sagt, es ist besser, ein Mensch stirbt fürs ganze Volk, als dass das ganze Volk umkommt. Genau so ist es. Aber er wusste nicht, was er sagte. Und die Spötter zu Pfingsten haben etwas gesagt, was sie selber nicht verstanden haben. Wir sind wie Krüge und Jesus ist der Wein, der uns wirklich erfüllen will. Und da müssen wir zunächst einmal schlicht mit Wasser gefüllt werden. Und Wasser ist in der Bibel häufig ein Bild für das Wort Gottes. Jesus reinigt uns durch das Wasserbad im Wort, steht zum Beispiel in Epheser 5. Es ist sehr entscheidend, dass wir uns mit dem Wort Gottes ganz erfüllen lassen. Also, dass wir es immer wieder aufnehmen und lesen. Und nicht nur äußerlich, sondern ins Herz aufnehmen. Wer das nicht tut oder geschehen lässt und sich diesem Wort immer wieder aussetzt, es aufnimmt, der kann Jesus nicht empfangen. Und mit dem kann dann auch Gott nicht so sehr viel anfangen. Wir müssen immer wieder mit dem Wasser des Wortes Gottes erfüllt werden. Immer wieder, immer mehr, bis oben hin. Aber nur durch Jesus selbst, durch seinen Geist, kann dieses Wort in uns zum Jesusleben werden. Also, dass Jesus in uns und durch uns lebt, das können wir nicht machen. Das können wir nicht herbeiführen. Auch das Bibellesen kann was völlig Äußeres bleiben, ohne Wirkung. Nein, das muss Jesus in uns verwandeln, dass er selber in uns hineinkommt, so sehr, dass wir erfüllt sind, dass es wieder rauskommt, dass andere davon leben können, davon trinken können sozusagen. Also, andere Menschen sollen es nicht nur mit uns, nicht nur mit Stefan Zeibig oder wie jetzt jeder heißt, mit unserem Charakter, unserem Wesen zu tun kriegen, sondern wenn sie mit uns zusammen sind, sollen sie es möglichst auch mit Jesus zu tun kriegen. Dass da etwas von Jesus aus uns wieder herauskommt, ihnen begegnet. Jesus unter uns, in uns, durch uns. Das ist das Ziel. Das ist das Wesen des neuen Bundes, den Jesus gebracht hat. Also, Jesus in uns und durch uns, haben wir das. Reine Kirchlichkeit hat noch nie einen Menschen in den Himmel gebracht. Den Himmel bringt uns nur Jesus. Oder haben wir da Mangel und müssen diese Krüge, wir, weiter noch mit Wort Gottes gefüllt werden, dass wir Jesus bitten, mit seinem Geist zu kommen und das in uns ganz lebendig zu machen. Dass das Jesusleben in uns ist und auch wieder aus uns rauskommt. Darum geht's. Hochzeit heißt, es kommt zusammen, was zusammengehört. Gott und Mensch gehören zusammen. Die sollen zusammenkommen. Deshalb wurde Jesus ja Mensch. Und deshalb wird es am Ende diese große Hochzeit geben, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Und deshalb beginnt Jesus seinen Dienst mit dieser vergleichsweise kleinen Hochzeit. Und mit diesem Zeichen aus Wasser wird Wein. Mitten in unseren Alltag hinein leuchtet, kommt Gottes Herrlichkeit. Unsere Verlegenheiten, Gottes Gelegenheit. In unseren Mangel hinein seine Fülle. Das kann geschehen, wenn wir ihm schlicht sagen, was los ist, unseren ganzen Mangel und ihm dann still vertrauen und dann ganz klar ist, das Entscheidende tut er auf seine Weise, zu seiner Zeit, wenn wir schlicht hören und tun, was er sagt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wo du hinkommst, da wird Wasser zu Wein. Da werden steinerne Herzen weich und empfindsam. Die Wüste wird zur blühenden Landschaft. Zum Buchstaben kommt der Geist, der lebendig macht. Aus Mangel wird Fülle, aus Verlegenheit Herrlichkeit, aus Traurigkeit Freude. Nur du kannst diese Wandlung bringen. Wir brauchen das und sehnen uns danach. Bitte fülle uns mit deinem Geist und mit deinem Leben, dass andere durch uns dir begegnen. Wir danken dir für unsere schöne Kirche. Aber noch wichtiger ist, dass deine Gegenwart und Herrlichkeit dieses Haus erfüllt und dass Menschen dir selber begegnen und so zum Frieden und Heil finden. Bitte lass dieses Haus Zeichen deiner Herrschaft und Herrlichkeit sein. Und all unser kirchliches Arbeiten und Organisieren und Mühen, bitte leite es und vor allem belebe und führe es durch deinen Geist, dass es nicht im Menschlichen stecken bleibt, sondern alles Menschliche auch Gefäß deines Handelns wird. Und wir bitten dich für das Land, in dem deine Herrlichkeit so aufgeleuchtet ist, Israel. Menschliches reicht nicht. Menschliche Reaktionen und Lösungen genügen nicht. Und wenn du nicht kommst, dann bleiben nur Steine und Bomben und Not. Erbarme du dich Und lass uns sehen und verstehen, was du vorhast und wie du alles zu deinem guten Ziel bringst. Wo Menschen nicht mehr können, kannst du. Danke, dass das immer und überall gilt. Amen.